Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Danielle Graf
und Katja Seide.
Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wenn ihr regelmäßig bei uns reinhört, dann erinnert ihr euch vielleicht an die Folge zum Thema psychische Erkrankungen bei Kindern mit dem Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeuten Dr. Michael Elpers. Wir haben auf diese Folge wirklich ganz, ganz viele Rückmeldungen und ein außerordentliches positives Feedback bekommen, sodass wir uns gedacht haben, dass wir Herrn Dr. Elpers unbedingt nochmal einladen sollten. Er hat nämlich noch ein weiteres sehr interessantes Buch geschrieben, das heißt, wenn Kinder unter Kindern leiden. Ja, leider sind ja auch Mobbing- und Stalking-Erfahrungen bei Kindern in unserer Gesellschaft gar kein so seltenes Problem. Und daher wollen wir heute darüber sprechen, wie wir Mobbing erkennen und wie wir unsere Kinder stärken können. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Dr. Elpers.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Herr Dr. Elpers, ich bin ja Lehrerin an einer Schule und ich stelle fest, dass der Begriff Mobbing heute sehr, sehr breit genutzt wird. Also sowohl von den Eltern als auch von den SchülerInnen selbst. Da wird wirklich jeder kleine Streit oder auch jede Auseinandersetzung schon Mobbing genannt. Aber es gibt ja klare Definitionen, was Mobbing ist. Können Sie uns da aufklären?
Also der Begriff Mobbing fällt natürlich auch bei mir in der Praxis häufiger, wenn es um Schulkonflikte geht, auch im Hinblick darum, warum sind jetzt die Schulleistungen meines Kindes auf einmal schlechter geworden, sagen Eltern schon ja, aber es wird halt eben auch sehr gemobbt. Und dann frage ich schon genau nach, was verstehen denn die Eltern darunter? Und wie Sie gerade schon eingangs gesagt haben oder in der Frage, es gibt klare Kriterien. Mobbing ist so definiert, dass es über einen längeren Zeitraum, also mindestens über mehrere Wochen, regelmäßig stattfinden muss. Und es muss mit der Absicht auch durchgeführt werden, dass ein Kind oder eine Jugendliche oder ein Jugendlicher auch bewusst Schaden zugefügt wird. Also es muss sich zielgerichtet auf den Jugendlichen oder das Kind einfach beziehen. Und häufig, das ist noch ein weiterer Aspekt, findet es ja auch das Mobbing heimlich statt. Also nicht in der Öffentlichkeit zunächst mal. Das ist eher relativ zum Schluss, wenn sich die Täter und Täterinnen einfach auch sehr sicher fühlen in dem, was sie machen. Auch das gibt es natürlich. Und als der Belz Verlag mich gebeten hat, ein Buch über Mobbing zu schreiben, war ich natürlich erstmal ein bisschen nachdenklich. Ist das ein Thema, über das ich ein ganzes Buch schreiben kann? Ist ja dann auch zustande gekommen. aber war zunächst mal erstaunt, dass sich sogar der Bundestag 2018 oder der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages 2018 schon mit dem Thema beschäftigt hat und ein Gutachten eben zum Ergebnis gekommen ist, im Prinzip in jeder Schule und in jeder Klasse kommt Mobbing vor. Mhm. Es ist also nicht nur ein singuläres Problem, sondern betrifft eigentlich auch die gesamte Gesellschaft und Mobbing kann sich bis ins Erwachsenenalter auswirken.
Ich stelle auch fest, dass der Ton unter SchülerInnen, also ich eigentlich tatsächlich vor allen Dingen Jungs, der ist sehr viel rauer und auch unbeherrschter geworden. Also die reden sich mit Schimpfwörtern an und es liegt häufig, auch wenn sie sich mögen, so eine unterschwellige Aggression irgendwie in der Luft, habe ich das Gefühl. Ist das notwendiger Teil der Entwicklung, dass Kinder und Jugendliche so miteinander umgehen oder ist das ein Phänomen der neueren Zeit, dem wir eigentlich uns entgegenstellen sollten?
Also wir beobachten das in der Praxis auch, dass der Sprachgebrauch, auch der Ton, also nicht nur unter den Jugendlichen, sondern auch zwischen Kindern und Jugendlichen und Eltern sich sehr verändert hat. Also Beschimpfungen gegen die Eltern sind keine Seltenheit. Selbst im großbürgerlichen oder im Bildungsbürgertum, im großbürgerlichen Milieu kommt das vor. Oft ist es ja auch ein Stück weit der Versuch einer Abgrenzung, gerade auch in der Pubertät von uns Erwachsenen, von den Eltern. Wir werden als Eltern, das ist ja auch ein Phänomen unserer Gesellschaften, immer jünger, also indem wir uns auch immer jugendlicher geben. Und die Jugendlichen selber haben immer weniger Möglichkeiten, sich auch ein Stück weit abzugrenzen. Da kann Sprache natürlich auch ein Punkt sein, aber das geht in die falsche Richtung. Das ist zumindest meine Meinung, weil ein regelmäßiger Gebrauch von Beschimpfungen natürlich auch die Hemmschwelle erniedrigt, irgendwann auch immer weiterzumachen und dann auch die persönlichen Grenzen meines Gegenübers oder meiner Gegenüber zu verletzen.
Okay. Wie erkenne ich denn als Elternteil, ob mein Kind möglicherweise gemobbt wird? Also gibt es bestimmte Auffälligkeiten, die man unter Umständen beobachten kann?
Es gibt kein Mobbing Mobbing-Syndrom oder kein Mobbing-Symptom. Das kann alles Mögliche sein. Mhm. Studien zeigen aber, dass ganz egal in welchem Alter, Mobbing zunächst mal am häufigsten nach wie vor auf dem Schulhof stattfindet. Also im unmittelbaren Bekanntenkreis der Kinder und Jugendlichen. Und auch hier gilt, dass Symptome wie plötzlicher sozialer Rückzug, also Angst davor, zur Schule zu gehen, morgens Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Die Kinder haben vielleicht keine Lust mehr, zum Sportverein zu gehen, weil da treffen sie ja vielleicht den potenziellen Täter oder die potenzielle Täterin hinterher wieder. Mhm. Das können Hinweise sein. Wichtig ist, wenn ich merke, meinem Kind geht's nicht gut oder mein Kind verändert sich, dass ich auch einfach nachfrage. Wir Erwachsenen trauen uns manchmal viel weniger, bestimmte Dinge anzusprechen. Während Kinder und Jugendliche da eigentlich gar nicht so große Probleme an der Stelle haben. Natürlich kann ein Jugendlicher sagen, nee, alles in Ordnung. Mhm. Aber wenn ich trotzdem das Gefühl habe, sollte ich nicht locker lassen, nicht drängen, aber immer wieder mal nachfragen.
Okay. Ich kenne Erwachsene, die heute noch unter den Begleiterscheinungen leiden, die das Mobbing in ihrer Schulzeit ausgelöst hat. Was passiert denn mit unseren Kindern in psychischer Hinsicht, wenn sie gemobbt werden?
Psychiatrische Folgestörungen, die man häufig sieht, sind vor allen Dingen Angststörungen, Depressionen. Depressionen hatte ich ja auch in meiner vorherigen Sendung mit Ihnen schon mal ausführlich besprochen. Ist ein ganz wichtiges Thema bei Kindern und Jugendlichen. Und die gehen häufig natürlich mit schlechteren Schulleistungen einher. Also ein Leitsymptom bei Depressionen zum Beispiel sind Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen. Das wird dann häufig mit dem ADS verwechselt, hat damit aber gar nichts zu tun in dem Moment. Und durch die schlechteren Schulleistungen, wenn vor allen Dingen, wenn Mobbing über eine längere Zeit durchgeführt wird und nicht erkannt wird und eine depressive Erkrankung hat sich daraus entwickelt, führen zu schlechteren Schulleistungen, zu schlechteren Bildungsabschlüssen und natürlich auch zu schlechteren Chancen hinterher in der Erwachsenenwelt. Da gibt es viele Untersuchungen darüber, dass nicht nur, dass die Auswirkungen vom Mobbing in der Schule nicht nur psychische, sondern auch eben soziale Auswirkungen haben können. Hm.
Wenn man sich als Eltern jetzt im Klaren darüber ist, ja, mein Kind wird gemobbt, was sind denn die weiteren Schritte? Also was sollte man da tun?
Wichtig ist, das zeigen nicht nur die Studien, die sich damit beschäftigen, sondern auch die Erfahrung bei uns in der Praxis. Mobbing löst sich nie von alleine. Okay. Und je jünger ein Kind ist, desto mehr ist es auf die Hilfe von Erwachsenen natürlich angewiesen. Mhm. Das heißt, es muss möglichst schnell angesprochen werden, findet das Mobbing zunächst mal in der Schule statt? Und dazu muss man auch wissen, dass das sogenannte Cybermobbing, also das Mobbing im Internet über soziale Medien, natürlich auch eine ganz große Rolle spielt. Aber auch da sind es meistens dieselben Täter und Täterinnen. Mhm. Es ist ganz selten, dass die jetzt aus einem anderen Umfeld kommen, dass es möglichst schnell angesprochen wird. Und das kann ich, wenn es in der Schule passiert, ohne die Hilfe der Schule nicht lösen. Mhm. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Und deshalb muss es möglichst schnell angesprochen werden.
Okay.
Ich hatte einen Fall, den habe ich aber auch im Buch beschrieben. Da war das dann so, dass die Eltern das angesprochen haben, so sollte man es dann nicht machen. Und die Klassenlehrerin hat dann einen großen Klassenrat einberufen und das Kind sollte sich in die Mitte stellen und dann über seine Mobbing-Erfahrungen sprechen, um dann zu beraten in der gesamten Klasse, was kann man anders machen. Das Kind hat natürlich nichts gesagt.
Okay, ja, klar.
Und dann ist sozusagen auch die Chance schon vertan, überhaupt dem Kind noch zu helfen.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall, denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Also wichtig ist, dass auf der Erwachsenenebene zunächst mal etwas passiert. Viele Schulen nehmen das ja auch sehr ernst und reagieren auch sofort, dass dann gemeinsam nach einer Lösung gesucht wird. Und das Kind, das gemobbte Kind oder der Jugendliche aber möglichst schnell auch mit in diese Entscheidungsfindung mit einbezogen wird. Nicht, dass das Kind entscheiden soll, aber dass man das Kind auch informiert, das und das passiert. Oder das und das ist jetzt deine Aufgabe, weil es dann aus einer passiven Rolle des Gemobbtwerdens in eine aktive Rolle, ich wehr mich, komme.
Okay.
Hat es denn Sinn, Mobbing anzuzeigen? Also in den meisten Fällen sind die Täterinnen und Täter ja noch nicht strafmündig, weil sie jünger sind als 14 Jahre. Was empfehlen Sie denn da?
Das gilt aber nur für Strafrecht.
Okay.
Und das ist im Zivilrecht nochmal ein bisschen anders. Auch da gibt es Fälle, wo ganz klar gesagt wurde, dass das Mobbing aufhören sollte. Der Täter damals hatte dann nicht damit aufgehört, hatte sogar das Mobbing noch ausgeweitet und ist dann zivilrechtlich zu einer Geldstrafe verurteilt worden.
Mhm.
Und da ist es auch so, dass dann die Strafe auch nicht verjährt, sondern die auch mit 20 oder 25 erst bezahlt werden muss. Also das muss man sich auch bewusst sein. Natürlich ist es immer gut, zunächst mal Mobbing auf einer anderen Ebene zu lösen, wie ich gerade schon gesagt habe, in der Schule.
Mhm.
Sollte sich das aber nicht verändern, sollten Drohungen ausgestoßen werden und insbesondere beim Cybermobbing, da bleibt häufig nur der Gang erstmal zur Rechtsberatung. Da haben sich viele Anwälte und Anwälte mittlerweile auch darauf spezialisiert, auf dieses Thema, wenn man das auch sehr ernst nimmt. Und dann muss es im Zweifelsfall eben auch zu weiteren Maßnahmen kommen, weil da natürlich auch die sorgeberechtigten Eltern bei minderjährigen oder auch nicht strafmündigen Kindern natürlich eine erzieherische Verantwortung haben. Und auch an die muss man appellieren.
Mhm. Ja, spannend zu wissen. Jetzt wird ja Kindern, die gemobbt werden, häufig empfohlen, entweder das Mobbing zu ignorieren oder das, was zu ihnen gesagt wird, oder mit einem lockeren Spruch darauf zu reagieren oder manchmal sogar einfach zurückzuschlagen. Oder manchmal passiert es auch, dass die Eltern dann den Mobber selbst zur Rede in der Schule stellen, also einfach hingehen und mit ihm sprechen wollen. Sie haben aber in Ihrem Buch gesagt, das ist alles nicht gut. Warum nicht und was können wir denn stattdessen tun?
Konflikte sind ja was ganz Normales unter Kindern. Die sind notwendig und auch so die klassische Prügelei auf dem Schulhof ist jetzt nicht etwas Schlimmes, was sofort unterbunden werden muss.
Ja.
Da ist es ja häufig so, dass trotz aller Konflikte die Kinder und auch die Jugendlichen dann versuchen, einen Kompromiss herzustellen, dass beide irgendwie zumindest als halbwegs Gewinner oder Gewinnerinnen aus diesem Konflikt wieder rausgehen. Das ist beim Mobbing erstmal ein Stück weit anders. Der Täter oder die Täterin wartet ja so ein Stück weit darauf, auf die Reaktion des Kindes. Ignoriere ich das, heißt das für den Täter jetzt vielleicht, das Kind ist schwach. Also kann ich weitermachen, es kommt ja keine Gegenreaktion.
Okay.
Schlage ich selber zu, bin ich sehr schnell in der Rolle, das hast du doch selber genauso gemacht. Du hast doch selber die Verantwortung dafür.
Okay.
Und das heißt dann nicht unbedingt, dass das auch aufhört. Ja, die Täter und Täterinnen suchen sich ja bewusst auch die Schwachpunkte sozusagen der gemobbten Kinder und Jugendlichen aus und treffen die auch immer. Klassisches Beispiel beim ADS, bei Kindern mit ADS, das gibt's bei uns auch immer wieder. Da wissen die anderen sehr genau, wie sie die Triggerpunkte treffen, um sofort zu einer impulsiven Reaktion zu gelangen. Und schon ist das Kind aber nicht mehr in der Opferrolle, sondern in der Täterrolle. Also zumindest, was die Außenwelt ansieht. Und das wird für die natürlich immer schwieriger. Und der dritte Punkt eines lockeren Spruches, das wissen wir selber, wie schwer das manchmal ist, wenn man in einer Situation ist, dann denkt man hinterher, warum habe ich jetzt nicht einfach mal gesagt, so und so ist es. Das fällt einem aber erst später ein und nicht genau in der Situation.
Da hat
immer das Problem drin.
Ja. Ja. Okay.
Das Kind selbst ansprechen ist auch nicht empfehlenswert. Sollten wir eher auf die Eltern zugehen oder tatsächlich sich auf die Schule verlassen, dass sie sich da ausreichend drum kümmert?
Also die meisten Schulen verlassen sich, also die meisten Schulen kümmern sich darum. Mhm. Und auch für eine Schule ist das ja erstmal so, ich komme jetzt als Vater in die Schule und sage, das Kind von Frau Müller oder Frau Meier aus der Klasse mobbt mein Kind. Dann hat die Schule ja erstmal die Pflicht, sozusagen beide Seiten auch zu hören. Also was ist denn wirklich da? Die brauchen natürlich auch erstmal eine Zeit, um zu gucken, stimmt das denn überhaupt so? Genauso wie wir eingangs gesagt haben, liegt wirklich Mobbing vor oder ist es ein anderer Konflikt, der auf einer anderen Ebene gelöst werden kann? Also es braucht auch eine bestimmte Zeit, um das zu lösen. Würde ich jetzt Frau Müller, also würde ich als Vater Frau Müller oder Frau Meier ansprechen, werden die natürlich erstmal sagen, nein, mein Kind macht sowas nicht. Ich würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ich nehme mein Kind erstmal in Schutz. Und dann ist aber schon eine Schwierigkeit da, dass sozusagen die Möglichkeit, zu einem Konsens zu finden, auch mit einer neutralen Person, die ist dann nicht mehr gegeben. Und deshalb gilt da die Empfehlung häufig, dass man wirklich in der Schule mit den Pädagogen und Pädagoginnen das Problem lösen sollte, wenn es sich wirklich um Mobbing handelt.
Okay. Jetzt frage ich mich, wie kann es denn passieren, dass jetzt ein Kind zu einem Mobber wird? Also welche Beweggründe stehen denn da häufig dahinter?
Da gibt es natürlich, es sind sehr viele Untersuchungen darüber, aber auch sehr viele unterschiedliche Beweggründe. Früher hat man ja oft gesagt, mobbende Kinder, das sind halt eher die, die Schwierigkeiten in der Schule haben selber und die davon ablenken wollen. Heute weiß man eigentlich, das sind häufig eher die eher intelligenten Kinder.
Ich wollte gerade sagen, oder?
Die auch sehr wissen, wie sie die anderen mit einbeziehen. Ja, dahinter kann stecken, dass ich mein eigenes Selbstwertgefühl ein Stück weit aufwerten will.
Okay.
Vermeintlich dadurch, dass die anderen mich dafür bewundern, was ich mache. Auch das habe ich ja im Buch beschrieben. Und am häufigsten tritt Mobbing in den Klassenstufen 4 bis 9 auf, ungefähr. Also in einer Zeit, also hier in Berlin, Übergang der, von der siebten, ab der siebten Klasse in die Oberstufe, am Beginn der, in die Oberschule, Entschuldigung, mit, ist gleichzeitig mit der Pubertät einhergehend. Das heißt, viele Täter, Täterinnen, aber auch gemobbte Kinder sind da sehr unsicher in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Das gehört zum Erwachsenwerden auch dazu. Und dann können vermeintliche narzisstische Kränkungen, also mein eigenes Selbstwertgefühl wird herabgesetzt, sehr schnell dazu führen, dass ich mich wehren will und dass ich dann ein vermeintliches Opfer suche. Das kann sein, dass die Lehrerin vor der Klasse gesagt hat, da hast du jetzt aber eine sehr schlechte Arbeit geschrieben, nur als Beispiel. Oder der Vater zu Hause ist völlig enttäuscht, wie der Sohn im Sportverein halt seine Leistung erbracht hat. Wenn das häufiger passiert, hat das Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und kann dazu führen, dass ich das an anderen eben ablasse oder auslasse.
Mhm. Nun gibt es ja auch noch die andere Seite. Also was kann ich denn als Elternteil tun, wenn ich feststelle, oh, mein Kind ist unter Umständen der Täter, die Täterin?
Ich muss mir dann auch selber die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen? An der Stelle, da haben wir auch in unserem ersten Podcast drüber gesprochen, über die Schuldfrage.
Ja.
Da muss ich mir dann schon auch die Frage stellen als Eltern, was habe ich übersehen? Mhm. Was ist vielleicht auch in der Erziehung nicht richtig gelaufen? Also wo ist sozusagen etwas passiert, wo mein Kind in eine falsche Richtung gegangen ist? Und diese Frage, sich selber zu beantworten, ist ja häufig sehr schwierig.
Mhm.
Ja, sich auch einzugestehen, an der Stelle habe ich vielleicht einen Fehler begangen. Aber letztendlich ist das der Weg, um sozusagen auch falsche Entwicklungswege auch ein Stück weit korrigieren zu können. Und da geht es auch in der Praxis bei mir nicht darum, zu verurteilen oder vorzuverurteilen. Ich kenne natürlich auch die Täter, weil die auch mit psychischen Problemen dann zu mir kommen können. Und da geht es eben auch darum zu gucken, was kann ich tun, was können die Eltern tun, um erneutes Mobbing oft zu verhindern. Das ist dann der wesentliche Punkt.
Okay. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es auch sinnvoll sein kann, diese mobbenden Kinder eben in eine soziale Kompetenzgruppe zu geben oder die besuchen zu lassen. Was macht man da?
Soziale Kompetenzgruppen, da geht es sehr stark darum zu gucken, was triggert, was verursacht mein Verhalten, was verursacht auch mein negatives Verhalten. Und wie gehen andere damit um? Auch die Erkenntnis, wie andere Kinder und Jugendliche mit Verhaltensproblemen umgehen, kann sehr hilfreich sein. Mhm. Und man kann gemeinsam mit bestimmten Trainingszielen, das sind ja auch Teile aus der Verhaltenstherapie, sozusagen Skills, die man dann entwickelt, wie kann ich mich in bestimmten Situationen, wo ich zum Beispiel aggressiv als Jugendlicher reagiere, was kann ich tun, damit es sich anders entwickelt?
Okay, cool.
Grundsätzlich kann man ja sagen, dass Mobbing drei große Bereiche grob betrifft, im Kinder- und Jugendalter. Also es ist einmal in der Schule, dann im Internet und natürlich auch in der eigenen Familie. Und letztere ist häufig gar nicht so richtig im Fokus der Erwachsenen. Aber Mobbing unter Geschwistern kommt vor und richtet natürlich genauso viel Schaden an. Aber lassen wir uns heute erstmal über den klassischen Fall reden, also Mobbing an der Schule. Warum passiert es denn ausgerechnet dort so häufig?
In der Schule, insbesondere in Großstädten, kommen sehr viele Kinder und Jugendliche aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zusammen, aus sozialen Schichten, mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, die ihnen auch in der Familie vermittelt werden. Es gibt Familien, die sehr rigide in der Erziehung sind, also die sehr viel mit Strafen arbeiten. Mhm. Das gibt es nach wie vor. Das hat kulturelle Gründe, das hat aber auch viele andere Gründe. Da könnte man jetzt auch stundenlang drüber sprechen. Und mit diese unterschiedlichen Wertvorstellungen prallen auf der einen Seite aufeinander. Und dann kommt es dazu, dass der Stress zunimmt. Also der alltägliche Stress. Wir leben ja in einer Welt, die sehr schnelllebig ist, wo es sehr viele Reize gibt, wo auch sehr viel Druck durch die Ganztagsschulen auf den Kindern lastet. Und da sind Konflikte einfach vorprogrammiert. Konflikte hat es immer gegeben. Also wenn ich an meine Grundschulzeit oder meine Oberschulzeit denke, weiß ich auch, dass wir uns oft gestritten haben. Aber das war nicht so massiv, wie es heute teilweise ist. Das ist schon eine Erfahrung. Und deshalb ist es nicht so verwunderlich, dass das ausgerechnet in der Schule so häufig passiert, weil die Kinder da auch eben sehr lange Zeit in der Woche miteinander verbringen. Das muss man eben auch ein Stück weit sehen. Es gibt Forscher, die sagen, eine 40-Stunden-Woche in der Schule ist für einen Oberschüler eigentlich die Regel und nicht die Seltenheit.
Und sie sind ja auch gezwungen, in die Schule zu gehen.
Genau, das ist nochmal das andere. Es ist, ich kann mir das nicht aussuchen. Ich muss in die Schule gehen. Hier gibt es ja eine Zuordnung. Klar kann ich beim Gymnasium oder auch bei der Sekundarschule ein Stück weit eine Auswahl treffen, aber die ist nach wie vor sehr begrenzt. Und die Schule einfach zu wechseln, geht auch nicht ohne weiteres. Also ich kann mir meine Mitschüler und Mitschülerinnen und auch meine Lehrer und Lehrerinnen nicht aussuchen und muss mehrere Jahre im Extremfall mit denen verbringen, ob ich das will oder nicht.
Ja. Jetzt muss ich sagen, ich finde es als Lehrerin furchtbar schwierig, Mobbing tatsächlich zu sehen. Also ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, die ist auf mich zugekommen und die hat mir gesagt, sie wird gemobbt und ich habe sie auch geglaubt. Aber ich konnte die anderen Kinder dabei nicht erwischen. Also ich habe mich sogar tatsächlich heimlich irgendwie in eine Ecke gestellt und habe die Kinder halt in der Pause beobachtet oder ich habe in der Nähe gestanden und habe so getan, als ob ich mit einer Kollegin spreche, aber habe eigentlich mein Ohr bei den Kindern gehabt. Und ich habe nie auch nur ein falsches Wort gehört. Das macht es dann natürlich extrem schwer, dann daran zu arbeiten. Also als ich mit den Kindern so allgemein über Mobbing gesprochen habe, oder nicht nur allgemein, sondern die Kinder darauf angesprochen habe, da hatte ich dann auch gleich die Eltern auf der Matte, die meinten, ich verleumde ihre Kinder. Also gibt es denn irgendwie Möglichkeiten als Lehrerin, Mobbing zu erkennen?
Also auch da gilt, wenn ich merke, dass eine Schülerin oder ein Schüler sich zurückzieht, dass Leistung schlechter werden, dass psychische Symptome auftreten. Das können ganz unterschiedliche Gründe haben. Die können im Elternhaus liegen, die können in den Lernanforderungen liegen. Sie können aber auch an den Konflikten zwischen den Kindern und Jugendlichen liegen. Und da darf ich als Lehrer oder Lehrerin ja auf jeden Fall hellhörig werden, wenn ich das sehe. Ganz häufig kommt ja auch die Empfehlung zur Vorstellung bei uns in der Praxis aus der Schule. Ja, dass Lehrer und Lehrerinnen sagen, ich habe das Gefühl, ihrer Tochter oder ihrem Sohn geht es schlechter und vielleicht sollten sie mal einen Kinderpsychiater oder einen Psychotherapeuten aufsuchen. Das, glaube ich, darf man schon sagen. Und wenn der Verdacht besteht, ist es zumindest, was die Empfehlungen angeht, immer wichtig, es auch offen anzusprechen. Und das hat auch meiner Meinung nach nichts mit Verleumdung zu tun, sondern einfach auch mit der Klärung, ob eine Gefahrensituation in der Schule besteht oder nicht. Das ist ja auch der pädagogische Auftrag meiner Meinung nach. Ich bin jetzt kein Pädagoge, aber das würde ich darunter auch unter anderem verstehen. Und wenn sich das klären lässt, ist es ja auch wunderbar. Auf der anderen Seite findet Mobbing nun mal im
Dunkeln statt.
Im Dunkeln statt, danke. Ja. Und da ist es natürlich auch schwer, das zu erkennen. Ich muss natürlich auch immer nachfragen, wenn Eltern über Mobbing sprechen oder das Kind sagt, ich werde gemobbt, muss ich ein bisschen nachfragen und so zumindest innerlich die Kriterien erstmal abklopfen. Ich darf die ja auch nicht verschrecken, indem ich sage, nee, kann gar nicht sein, die Kriterien stimmen gar nicht. Sondern schaue für mich erstmal, was spricht dafür und was spricht dagegen. Und dann kann ich ein Stück weit weitermachen und schauen. Und in dem Moment muss ich aber auch die Kinder so beraten, dass sozusagen der Schutz an erster Stelle steht. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das hat auch nichts mit Verleumdung oder mit Ausspionieren oder sonst etwas zu tun.
Okay. Gibt es denn eine Art Fahrplan, wenn ich jetzt als Lehrer, als Lehrerin feststelle, dass das Kind tatsächlich gemobbt wird? Also so ein Ablauf an Handlungen, auf die ich zurückgreifen kann?
Empfohlen wird zunächst mal, wenn ich sicher bin, es handelt sich um Mobbing, würde ich mit den Tätern und Täterinnen sprechen. Also als pädagogische Person, ist ja auch eine Respektperson an der Stelle. Und ich würde die Eltern ansprechen, der Täter und Täterin, und eben davon unterrichten und dann aber auch nicht konfrontativ damit umgehen, sondern zunächst mal, was können wir gemeinsam tun, damit diese Situation möglichst schnell auch beendet wird, weil das ist für die gemobbten Kinder natürlich wichtig. Es muss so schnell wie möglich beendet werden, um nicht so Folgestörungen sich entwickeln zu lassen.
Gibt es denn einen Tipp, was Lehrerinnen und Lehrer machen können, wenn die Eltern der MobberInnen nicht einsichtig sind? Also klar, Eltern sollen ja ihre Kinder immer bedingungslos lieben, auch wenn sie mobben. Aber wenn sie dann natürlich aus missverstandener Liebe alle Vorwürfe abblocken, dann werden die Kinder und Jugendlichen in ihrem Tun ja eher unterstützt.
Wenn ich als Klassenlehrer oder als Klassenlehrerin nicht mehr weiterkomme mit meinen Mitschülerinnen und auch keine Einsichtsfähigkeit da ist, muss ich natürlich auf eine höhere Ebene gehen. Mhm. Dann würde ich die Schulleitung informieren und die muss gegebenenfalls dann auch weitere Schritte einleiten. Das kann auch die Hinzuziehung des schulpsychologischen Dienstseins oder auch der Schulaufsicht im extremen Fall, dass dann eben auch Dinge geklärt werden müssen. Mit dem Tadel wird man da, glaube ich, nicht unbedingt weiterkommen, sondern da ist es wichtig, auch die direkte Ansprache der Täter und Täterin, weil es immer im Vordergrund steht, das Mobbing möglichst schnell zu unterbinden. Und wenn sowohl die Schüler und Schülerinnen als auch die Eltern nicht einsichtig sind, bleibt ja nichts anderes, als auf eine höhere, als auf die nächste Ebene zu gehen. Und das wäre dann eben, dass die Schulleitung mit einbezogen werden muss oder eben auch andere Institutionen, die im Umfeld der Schule eben eine wichtige Verantwortung haben, wie eben der schulpsychologische Dienst.
Okay. Sie haben gerade schon gesagt, dass Mobbing nur im Dunkeln funktioniert, also im Geheimen sozusagen. Das heißt ja für mich als Lehrerin, dass es in der Klasse sehr viele Kinder geben muss, die das Mobbing durch Schweigen oder Weggucken so passiv unterstützen. Ich denke mal, weil sie Angst haben, dass sie selbst Opfer werden. Heißt das, dass der beste Weg für mich als Lehrerin ist, meine Klasse dazu zu ermutigen, mir zu sagen, wenn sie sehen, dass Kinder gemobbt werden?
Genau, der beste Weg zeigen viele Untersuchungen. Es gibt eine ganz große Untersuchung, die in mehreren, eine multinationale Studie in den USA, Kanada, hier in Europa, Israel, die zeigt, an den Schulen, wo eine hohe oder eine gute Mobbingprävention und eine hohe Mobbingaufklärung und Fortbildung durchgeführt wird, ist die Rate des Mobbings auch deutlich geringer. Also Aufklärung ist immer erstmal die wichtigste Präventionsmaßnahme. Und ein wichtiger Punkt ist, Klassen sind hierarchische Systeme. Mhm. Da gibt es sozusagen welche, die führen, welche, die sind passiv und welche, die sind ganz neutral. Und so ist es auch beim Mobbing. Es gibt ja auch Mobbing in Gruppen, da gibt es aber meistens einen oder eine, die das Mobbing beginnt und sich dann andere heranzieht, die daran teilnehmen. Dann gibt es die, das haben Sie gerade selber gesagt, die Angst davor haben, selber gemobbt zu werden, die sich dann auch von dem gemobbten Kind zurückziehen, was für das gemobbte Kind natürlich eine zunehmende Isolation bedeutet. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der beim Mobbing eine Rolle spielt. Und es gibt die Gruppe, die sich einfach ganz neutral verhält und erstmal nach außen hin vorgibt, ich will damit nichts zu tun haben. Das zu verstehen ist natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, um so die Gruppendynamik innerhalb einer Klasse auch ein Stück weit erkennen zu können. Und für das gemobbte Kind geht es natürlich immer darum, möglichst auch Unterstützer oder Unterstützerinnen wieder zu gewinnen, weil dadurch bin ich nicht mehr isoliert. Und dann wird es für die Mobber schon mal deutlich schwieriger, überhaupt mit dem Mobbing weiterzumachen. Und wenn ich dann aber sozial unsicher bin, ich bin ängstlich vielleicht oder manchmal liegt es auch nur an den falschen Klamotten, die ich anziehe, weil sie eben keine Markenkleidung sind, ist das natürlich ein Problem, was sich sehr schnell sozusagen immer weiter verstärken kann. Aber grundsätzlich gibt es kein klassisches jetzt nehme ich das Wort doch mal in den Mund, Opferprofil. Mhm. Das kann jeden und jede treffen.
Okay.
Ganz unabhängig.
Ja, und es gibt ja auch unterschiedliche Täter, ne? Also das musste ich leider erleben. Also es sind ja nicht nur immer Kinder, die mobben, sondern es gibt auch Erwachsene, auch Lehrer oder Lehrerinnen, die ganz bewusst oder unbewusst Kinder in der Klasse mobben und auch immer wieder so kleine Bemerkungen fallen lassen oder Kinder absichtlich auflaufen lassen. Ja, damit es einfach scheitert. Wie kann ich denn als Elternteil damit umgehen, wenn mir das widerfährt?
Auch da muss ich es ganz offen ansprechen und gerade Mobbing durch Erwachsene, gerade auch in der Schule, das ist jetzt auch nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Lehrer und Lehrerinnen sind ja nach wie vor Respektpersonen. Die sind ganz wichtig. In der Grundschule ist Gesetz, was Lehrerinnen sagen, wenn 1 und 1 3 ist, laut Lehrerin, dann ist das so. Ja. Dann kann ich als Vater noch so oft sagen, das ist aber nur 2. Und das heißt, dass dieses Vertrauen nochmal viel stärker missbraucht wird. Wenn ein Lehrer aktiv mobbt oder eine Lehrerin, ist das natürlich schwer, aber ich kann das auch ansprechen, wenn ich mich traue, oder die Eltern sprechen das dann an. Viel schwieriger ist es aber, wenn Kinder mobben und dann unterstützt der Lehrer oder die Lehrerin das aktiv oder passiv, indem ich zum Beispiel mitlache oder sage, ach, ist doch alles nicht so wild. Weil dann verliert das Kind, das gemobbte Kind, ja auch noch den letzten Schutz.
Ja.
Ja, und da liegen häufig ganz große Gefahren. Also, und auch da kommen wir aber auch wieder hin. Aufklärung, Prävention, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Okay. Häufig wechseln gemobbte Kinder am Ende ja dann auch die Schule. Ist das der richtige Weg?
Wenn das Mobbing nicht aufhört oder ich keine Lösung finde, dann kann es manchmal der letzte Weg sein. Wichtig ist immer, dass Konflikte möglichst da gelöst werden sollten, wo sie entstanden sind. Ob das immer gelingt, ist eine zweite Frage. Und das kann nur gelingen, wenn ich eben Hilfe aus meinem Umfeld bekomme. Dann kann das auch gut gelingen. Ich habe auch im Buch einen Fall beschrieben, da ist es zu massivem Mobbing gekommen. Die Eltern haben dann sehr überstürzt die Schule gewechselt. Aber die Schulaufsicht und auch die Schule selber musste das erst mal klären. Die haben dann pädagogische Maßnahmen ergriffen und das mobbende Kind versetzt, aber in dieselbe Schule.
Ja, okay.
Und so sind Mobber und gemobbtes Kind an derselben Schule wieder aufeinander getroffen.
Okay. Kennen Sie denn Präventionsprogramme, die Schulen beispielsweise nutzen können, um die Zahl der Mobbingfälle möglichst gering zu halten?
Es gab ja in Deutschland auch durch die Technikerkrankenkasse den Anti-Mobbing-Koffer. Mhm. Der ist dann auch weiterentwickelt worden. Den können pädagogische Fachkräfte umsonst auch anfordern, wo ganz viele Materialien sozusagen vorgehalten werden, um mit dem Thema Mobbing umzugehen oder auch darüber aufzuklären. Und das hat sich sehr gut etabliert und das sollte auch oder wird auch häufig ganz, ganz stark genutzt. Dann gibt es eben internationale Programme, wo es aber immer wieder darum geht, zu klären, warum kommt es zum Mobbing. Und da ist es auch relativ egal, welches Programm das jetzt ist. Wichtig ist eine offensive Aufklärung darüber und dass Mobbing einfach so viele negative Auswirkungen für die gemobbten Kinder hat, bis ins Erwachsenenalter, das auch zu klären. Und das hilft häufig auch ein Stück weit weiter. Und natürlich auch bewusst zu machen, was passiert. Es gibt auch mittlerweile einige, oder es gibt viele Anlaufstellen mittlerweile. Es gibt das Sorgentelefon, wird ja auch von Schülern und Schülerinnen betrieben. Dann gibt es ADAS, hat sich gegründet. Das ist eine Anlaufstelle für Betroffene von antisemitischen Übergriffen zum Beispiel. Und es gibt jetzt hier in Berlin auch ein Pilotprojekt, die sich ursprünglich auch um religiöse Diskriminierung gekümmert haben als Anlaufstelle, wo sich aber spannenderweise zeigte, dass mittlerweile immer mehr auch Anrufe eingehen von Kindern mit muslimischem Hintergrund.
Ah, okay.
Obwohl es eigentlich mal gegründet wurde zur Prävention von islamistischen Übergriffen sozusagen.
Mhm. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch, dass es keine mobbing-spezifischen Persönlichkeiten gibt. Das heißt, grundsätzlich jedes Kind oder jeder Jugendliche könnte oder kann Opfer von Mobbing werden. Diesen Punkt fand ich persönlich ganz wichtig, weil er die Schuld wegnimmt vom Kind und auch von dessen Eltern. Aber demgegenüber stehen jetzt eine ganze Reihe von Büchern in den Buchhandlungen, die Eltern erklären, wie sie ihre Kinder zu selbstbewussten und resilienten Menschen machen können, also die eben dann nicht in Opferrollen geraten. Ist es also doch die Schuld von Eltern, wenn ihr Kind in der Schule gemobbt wird? Denn dann haben die ja ihr Kind offenbar nicht resilient genug gemacht.
Resilienz ist natürlich ein toller Begriff, den ich mit ganz vielen Dingen immer unterfüttern kann, aber auch mit nur sehr wenigen. Das ist immer sehr schwierig. Kinder stark machen spielt natürlich eine große Rolle. Mhm. Und stark mache ich sie, wenn ich Werte vermittle. Also wenn ich meine Werte vermittle, die mir als Elternteil wichtig sind. Ja, das Werte haben ja nichts mit Konservatismus oder sonst etwas zu tun, sondern wir stehen ja für etwas. Mhm. Gemeinsam zu frühstücken oder Mittagessen ist auch ein Wert, der ganz, ganz wichtig ist, weil ich als Familie zusammenkomme. Und dahinter auch zu stehen, das vermittelt den Kindern ja auch, da gibt es etwas, was wichtig ist. Es gibt eine Wertschätzung. Also wie gehe ich auf mein Kind ein? Positiv. Ich muss mein Kind auch mal hinfallen lassen und muss es nicht gleich vor allem schützen. Die Kinder müssen ja auch Konfliktlösungsstrategien erlernen. Wenn ich die in der Familie nicht erlerne, dann wird es schwierig, die auch nach außen hinzutragen. Das sind die Dinge, was man machen kann. Und für mich ist immer ganz wichtig, trotz aller Ratgeber, und meine stehen dann natürlich auch im Regal drin, gebe ich ja zu, es ist genauso wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören. Mhm. Also zu spüren, das braucht mein Kind jetzt. Und das ist wieder etwas, was das Kind spürt, weil es authentisch ist. Und das sind so die Dinge, die einfach für Kinder meiner Meinung nach auch aus der klinischen Erfahrung unglaublich wichtig sind.
Und wenn jetzt ein Kind in Ihrer Sprechstunde auftaucht, das gemobbt wird, was ist das Wichtigste, was Sie diesem Kind in diesem Moment dann mitgeben?
Der erste Punkt ist, du bist nicht allein. Mhm. Also ihr seid jetzt hierher gekommen, du bist mit deinen Eltern hierher gekommen, du bist nicht alleine hier und wir gucken jetzt, was man machen kann, um das Mobbing zu beenden. Ich kann das Mobbing nicht beenden, das ist nicht meine Rolle, aber ich kann dich dabei unterstützen, indem ich deine Eltern berate, indem ich zur Not, also wenn die das möchten, kann ich mit der Schule sprechen. Diese Dinge kann ich dir an die Hand geben. Ich kann für dich gucken, was kann man machen. Da ist zum Beispiel nützlich, ein Mobbing-Tagebuch zu führen, auch für Lehrer dann nochmal, dass die gemobbten Kinder aufschreiben, wann, wo, wie und möglichst natürlich auch, wer es gemacht hat. Mhm. Und dann wird schon immer schwieriger, auch so für die Schüler und Schülerinnen zu sagen, nee, da bin ich überhaupt nicht gewesen. Also wenn man so diese Stichpunkte hat, weil viele Dinge vergessen wir ja auch relativ schnell wieder. Mhm. So ein Mobbing-Tagebuch empfiehlt im Prinzip auch, oder im Übrigen der Weiße Ring, also der für Opfer einfach unterschiedlichster Hintergründe da ist. Und die schreiben auch ganz klar, dass so ein Mobbing-Tagebuch einfach sehr, sehr wichtig ist. Das kann man da sogar, soweit ich weiß, online abrufen. Okay. Wobei ein einfaches Heft reicht schon aus, um das zu machen.
Ja. In Ihrem Buch sprechen Sie auch ausführlich über Cybermobbing, über Stalking und Mobbing unter Geschwistern. Aber das würde jetzt leider den Rahmen unseres heutigen Podcasts sprengen. Wenn euch diese Themen besonders interessieren, dann könnt ihr die natürlich ausführlich in Dr. Elpers Buch »Wenn Kinder unter Kindern leiden« aus dem Belz Verlag nachlesen. Wir verlinken die natürlich wie immer in den Shownotes und auch im Blog. Und auch heute hat der Belz Verlag uns ein Exemplar für die Verlosung zur Verfügung gestellt. Das könnt ihr gewinnen, indem ihr eine Mail mit dem Betreff Dr. Elpers und Mobbing an wunschkindblog@gmail.com schickt. Ja, vielen, vielen lieben Dank an Sie, Herr Dr. Elpers, dass Sie sich auch heute wieder so viel Zeit genommen haben, ja, für unsere Hörer und Hörerinnen.
Ja, ich habe mich auch heute gefreut, wieder hier sein zu dürfen. Es macht sehr viel Spaß, mit Ihnen zu reden. Und ja, vielleicht gibt es ja auch die Gelegenheit für ein nächstes Mal. Vielen
Dank. Bestimmt, das haben wir schon beschlossen, ganz insgeheim. Also seid gespannt auf neue spannende Themen. Ja, wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Noch nicht mit Dr. Elpers, aber vielleicht in den nächsten Monaten. Ja, in 2 Wochen ein neues Thema. Bis dahin macht's erstmal gut. Für heute sagen wir tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.